Herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft. Mehr oder weniger lockere Gespräche mit ganz und gar interessanten Persönlichkeiten aus der Verbandsgemeinde Rülsheim. Was treibt sie an? Wofür stehen sie? Was erwarten sie von der Politik und von der Kommunalpolitik im Besonderen? Aufgenommen immer an Orten, die für die Gesprächspartner passend und wichtig sind, die man kaum hört, höchstens durch Kirchenglocken oder Verkehrslärm oder klirrende Gläser im Hintergrund, die aber den Ton angeben und vorgeben für das Gespräch. Heute sind wir in Rülsheims ehrwürdiger Mitte, wo seit Jahrzehnten Geschäfte ansässig sind, die längste Straße des Dorfes, die mittlere Ortsstraße, die es von Hausnummer 113 bis 180 gibt. Und schräg gegenüber der Krone findet sich seit vielen Jahren ein Friseursalon. Inzwischen nennt er sich Bis in die Spitzen. Und hier treffe ich die Inhaberin Annalena Meyer. Herzlich willkommen.
Ja, hallöchen.
Wir sitzen hier vor dem Friseurspiegel, wo Mann und Frau normalerweise ihre Haare verschönert bekommen. Annalena, was für ein Haartyp bin ich und was für einer bist du?
Du beginnst schon mal sehr, sehr lustig. Also zum Ersten, natürlich, keiner kann so charmant gucken wie du, ne? Also von dem her, selbstverständlich haben wir heute deine Locke betont, dass auch richtig flott aussieht, wenn du jetzt keine Tiere duschst. Ich bin dazwischen lieber eher der blonde, mittlerweile Langhaar-Typ, aber freue mich in 3 Wochen noch einmal. Kann sein, dass ich dann schon wieder ganz anders da aussehe.
Ich habe nämlich gelesen, dass ihr für jeden Haartyp die richtige Behandlung und die richtigen Produkte zu bieten habt und dass es euch besonders wichtig ist, eine familiäre, lockere Atmosphäre zu bieten und für das Wohlbefinden der Kunden zu sorgen. Das ist hier schon mal bestens gelungen. Wir haben eine Flasche Rosé-Sekko auf und wurden sehr freundlich in Empfang genommen, haben auch schon leckeren Kuchen gegessen. In diesem Sinne, Prost auf ein nettes Gespräch.
Prost.
Annalena, ich habe erstmals von dir gehört, als ich anfing, Rülsheimer Veranstaltungen zu besuchen, weil ich Verbandsbürgermeister wäre wollt und so auch zum Beispiel zum TSC Royal kam und dort die gigantischen Shows bewunderte. Da hast du dann Dutzende Tänzerinnen gestylt für den Auftritt. Sowas kann man sich aktuell gar nicht mehr vorstellen, gell?
Oh ja, leider. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, mein Herz schlägt einfach für den TSC. Ja, seit klein auf bin ich da dabei und nicht nur tänzerisch, sondern auch im Hintergrund. Und auch wenn ich jetzt halt einfach durch wenig Freizeit mal nicht dazu komme zum Tanzen, bin ich doch gern hinter der Bühne und mache die Mädels schön, dass sie super gut aussehen für einen großen Auftritt.
Mein erster Eindruck damals war, irgendwie ist die cool, das muss eine taffe, junge Fräse, das moderne Logo, der coole Name bis in die Spitzen. Wie kam es denn dazu?
Also, ich wusste schon mit 13, dass ich mich selbstständig machen möchte, dass ich Friseurin werden will. Ich muss sagen, meine Eltern waren erst mal nicht so begeistert, weil, ach Gott, ins Handwerk, ne? Wer geht heute da noch ins Handwerk? Aber ich habe mich durchgesetzt, denn du hast recht, taff bin ich und ich glaube, ich weiß schon seit klein auf, was ich will. Von dem her habe ich mich durchgesetzt und muss sagen, ja, ich wollte dann einen Namen, wo man ach nicht auf Pfälzisch irgendwie verunstalten kann. Und ich habe gedacht, bis in die Spitze, da kann nichts schief gehen.
Hast du in Rilse Ausbildung gemacht?
Ja, genau. Also ich habe Realschule gemacht, habe dann meine Ausbildung in 2,5 Jahren gemacht, also ein halbes Jahr verkürzt durch die Note. Habe dann ein Jahr gewartet, dann bin ich auf die Meisterschule gegangen. Innerhalb von 3 Monaten war der Meister in der Tasche.
Wie alt warst du dann?
Da war ich mit 20, habe ich meinen Meister gemacht. Dann habe ich noch ein Jahr als Gesellin gearbeitet und konnte ein bisschen Berufserfahrung sammeln, was eigentlich ganz gut war. Und dann habe ich mich doch schneller selbstständig gemacht, wie ich ursprünglich mal gedacht hätte.
Und warum selbstständig?
Also ich gebe...
Also außer, dass das 13-jähriges Mädel das schon gewiss hast, ne?
Ja, ja, ja. Ne? Also ich gebe zu, ich glaube, ich wollte mein eigener Herr sein. Also ich muss gestehen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mal daheim aufgeschrieben, was gefällt mir so an der Selbstständigkeit? Mittlerweile steht auf Punkt 2, ich kann das Schaufenster selber gestalten. Es hat sich ein bisschen geändert, die Einstellung. Ich weiß jetzt mehr, was hinten dran steckt. Aber ich muss wirklich sagen, selbstständig zu sein, ist für mich was richtig, richtig Tolles. Natürlich gibt es wie überall auch mal Schattenseite, aber so selbstverantwortlich, selbst, sag ich mal, zu handeln, im Griff zu haben, selber zu entscheiden, wie dekoriere ich was, wie setze ich was um, wie oft gehe ich auf Seminare, wie groß ist der Wunsch, meinen Wissenshunger zu stillen. Also einfach die Selbstverantwortung, ich glaube, das ist genau meins.
Wenn man dann, wenn du zurückdenkst, wie es dann losgegangen ist in der Selbstständigkeit, was war zuerst da? Andere Mitarbeiterin oder ein Steuerberater?
Also ich muss gestehen, ich habe wirklich dank einer sehr guten Freundin, die auch Mitarbeiterin war, das Glück hatte, dass die mir sofort den Rücken gestärkt hat. Da habe ich noch keine Ladekarte, hat die gesagt, ich gehe mit. Und das war halt super, super schön. Aber als zweites hat man dann noch eine Bankberatung, ob ich überhaupt Kredit kriege, um mich zu verwirklichen. Hat er dann gleich gesagt, Anna, such da gleich mal einen Steuerberater. Und ich muss sagen, auch da, das war super klasse. Die hat mich super gut unterstützt, muss ich sagen. Ich habe von Anfang an, ehrlich gesagt, glaube ich, von alle Seiten gut die Unterstützung hatte, wo es mir ein bisschen erleichtert hat, da rein zu flutschen.
Und was waren die erste große Hürde?
Als erstes mal der Umbau vom Salon.
War das der dann gleich?
Ja, genau. Das war dann der in der Mittleren Ortstraße. Ich habe, ehrlich gesagt, dann sogar eine Woche vorher noch einen Wasserschaden gehabt, wo ich mal kurz heulend da gestanden bin. Nicht nur den Kredit im Nacken, sondern jetzt auch noch gedacht, oh Gott, ich kann nicht eröffnen. Also das war natürlich die erste Hürde. Die zweite Hürde war eine ganz positive Hürde, weil ich meine Eröffnung mit 400, 500 Leuten gefeiert habe. Da haben die Sektgläser nicht gereicht. Das war dann aber eine sehr positive Hürde. Und dann ist das Geschäft von Anfang an, muss ich sagen, richtig gut angelaufen. Ja, weil mich einfach viele Leute unterstützt haben. Auch natürlich wieder durch Vereine. Und weil meine Ältere bekannt sind, sehr im Ort. Und mich kennen die ein oder andere. Und von dem her, muss ich sagen, war das echt schön. Und natürlich auch durch das, dass ich halt eine tolle Partnerin an der Seite habe, als Mitarbeiterin, die mich sehr unterstützt hat.
Erstmals miteinander gesprochen, haben wir da hin in dem Salon. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war ein Verkaufshof von der Sundag in Riedlse. Und du hattest so Braut-Special-Angebote. Und ich kam hier rein, kannte niemanden, aber ich wurde sehr freundlich empfangen. Du erinnerst dich bestimmt nicht an mich, aber an das Event, oder?
Ja, natürlich. Also ich muss wirklich gestehen, oh, es war so schön, ne? Gerade am Anfang haben wir so viele Events gemacht und dieses Braut-Special, das kam auch super gut an. Und da konnte ich auch zum ersten Mal so meine hochste Qualität unter Beweis stellen. Also das war wirklich richtig klasse.
Du machst so größere Events jetzt aktuell nicht mehr, ne? Die Zeit gibt es nicht her. Aber du bist auch kleiner Wochenende letzte Jahre mit deinem Betrieb.
Ne? Also ich muss sagen, die Events haben sich ein bisschen verändert. Mittlerweile habe ich ja nicht nur mein Geschäft, sondern du auch selber als Fachtrainerin agiere, das heißt, ich schule mittlerweile andere Salons oder bin auch auf der Bühne tätig für andere Friseure. Und da muss ich sagen, also die Events haben sich ein bisschen verändert, von örtlich dann eher, sage ich mal, ne, auf größere Bühne, was halt die Friseurtätigkeit angeht. Ja, also von dem her, das hat sich ein bisschen verändert, aber du hast auch vollkommen recht. Mein Geschäft ist erst vergrößert worden vom Team her und mittlerweile sind wir ein bisschen verkleinert. Bedingt auch, ich habe auch noch einmal in Elternzeit eine Mitarbeiterin, natürlich aber auch durch das, dass meine Gesellin jetzt auf Meisterschule gegangen ist, was mich sehr freut, hat sich mein Team momentan verkleinert, dass wir zwei Friseurmeisterinnen sind. Dann gibt es noch eine Rezeptionistin und noch eine Frau im Hintergrund, was die meisten nicht so mitkriegen. Ja, also von dem her sind wir wesentlich kleiner Woche, aber wie sage ich immer, lieber klein und fein.
Du bist in sehr jungen Jahren Chefin geworden. Wie alt warst du, als dann du angefangen hast?
Also ich habe mein Geschäft eröffnet mit 23, mit 22 dann den Gewerbeschein angemeldet und mittlerweile schon seit fast 9,5 Jahren. Ja, nächsten Monat wird es 9,5 Jahre.
Das kann man ausrechnen, wie alt du bist.
Krass,
das wollen wir ja gar nicht besprechen. Also du bist in sehr jungen
Jahren. Also ich finde, ich sehe aus wie 24, aber ich bin es leider nicht mehr.
Absolut. Also man kann ja die Bilder zu dem Podcast nicht angucken, das sieht man. Das blühende Leben, also du zumindest. Du bist eine sehr junge Jahre Chefin geworden und verändert das den Mensch so im Laufe der Zeit? Oder umgibt man sich dann halt mit anderen Menschen im Beruf, weil man Chef ist?
Ja, also ich gebe es zu, ich bin, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, am Anfang ein bisschen naiv an die Sache dran gegangen. Sehr gutmütig. Ja, also ich mache immer noch nach wie vor, gebe ich alles bei meinen Kunden. Und mir ist auch wirklich kein Herzenswunsch zu viel. Jedoch muss ich auch zugeben, man verändert sich schon. Man muss auch dann lernen, irgendwann einmal Nein zu sagen. Oder halt auch, sage ich mal, auf seine Freizeit ein bisschen mehr zu achten, was ich am Anfang ein bisschen vernachlässigt habe. Aber ich glaube, das ist menschlich. Und natürlich durch seine Erfahrung, die man macht, lernt man immer mehr dazu. Aber verändern tut es auf alle Fälle.
Was zeichnet dich als Chefin aus?
Froh, man muss mal mitarbeiten. Nee, also ich glaube, dass ich immer noch die Annalena bin, wo ich immer war, im Sinne von, dass ich immer noch so menschlich bin und auch immer noch dieselbe Werte vertrete. Aber was ich auch sagen muss, ich bin sehr strukturiert, die Chefin. Verlange das von meinen Mitarbeitern, was ich auch selber bereit bin zu geben. Und man muss immer wieder bereit sein, neue Sachen hinzuzulernen. Also ich finde, man darf nie stehen bleiben. Wir haben einen modischen Beruf und wir verkaufen ja sozusagen Mode auf den Kopf. Und ich finde, dementsprechend darf man nicht stehen bleiben.
Ich bin ja auch Chef, ne? Mhm. Und ich habe mich dann auch gefreut, als ich das so für dich ein bisschen vorbereitet habe. Wie bin ich als Chef? Ich versuche immer sehr kommunikativ zu sein und auch Freiräume zu lassen, meine Führungskräfte und Mitarbeiter und die auch zu beziehen. Aber im Notfall muss ich halt entscheiden und auch ein Machtwort sprechen. Dafür bin ich ja da. Aber ich bin lieber werbend, erklärend als Machtwort sprechend. Das muss ich zugeben. Da ist das Gefühl einfach besser dabei. Ne? Wenn es sein muss, muss es sein. Aber gern mache ich es dann doch nicht. Ja, und dann habe ich die Annalena Meier erlebt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einer Rolle, die ich normalerweise gut kenne, als Konferenziere, als Moderatorin des großen Rülsheimer Ehrungsabends Nacht der Sterne. Du warst die Elternzeitvertretung einer bekannten Rülsheimer Unternehmerin, die das bis dahin gemacht hatte und hast total charmant und schlagfertig durch den Abend geführt.
Hab ich das?
War auch eine besondere Erfahrung, oder?
Ja, also ich muss sagen, ich habe schon ein paar Jobs mittlerweile angenommen, was alle tolle Erfahrungen waren. Ich war sogar mal Fußmodel, fürs Gesicht hat es nicht gereicht, sage ich immer. ja, also ich muss sagen, genau nach der Sterne, ich habe die Ehre gehabt, kurzfristig einzuspringen. Ich muss sagen, es war nicht leicht, weil die, wo das immer machen, einmal die Anna-Maria Müller-Battel und auch der Sebastian Hör, die sind einfach sowas von qualitativ hochwertig. Und dann kommt die Annalena Meier. Also ich sag mal so, ich hab's genossen, auf der Bühne zu stehen. Es war auch sehr, sehr lernreif für mich. Aber ich muss gestehen, ich bin auch froh, dass die zwei das dann wieder übernommen haben, weil ich finde, ich hätte da einfach nicht dran anknüpfen können. So ehrlich muss man dann auch zu sich selber sein. Die Latte war ganz, ganz weit oben, aber ich habe Spaß gehabt und ich glaube, darauf kommt es an.
Genau, und wie gesagt, es hat jeder seine eigene Art, ne? Und das merkt man und das ist auch rübergekommen. Bald des Sports nach der Sterne, diese Ehrung, ehrenamtlich Tätige, war ein ganz tolles Format, finde ich, ne?
Absolut.
Was Rainer Höher da eingeführt hat. Und er will es auch gern fortsetzen, wenn es wieder möglich ist, in, glaube ich, anderer Form. Ne? Man wird sich überlegen, wie das aussieht. Kann. Es war ja auch wichtig zu dem Zeitpunkt in den 2010er Jahren, wo das dann oft gekommen ist, dass man Rilse als Wirtschaftsstandard zeigt, ne? Auch das Signal setzt, was da alles möglich ist, was da für Firmen auch da sind. Das ist, glaube ich, super gelungen, hat seine Daseinsberechtigung gehabt und gucken wir mal, dass wir den neuen Beginn dann auch gemeinsam irgendwie hinkriegen. Die Charmandi moderieren die Art und dass du nicht aufs Maul gefallen bist, hilft es auch, wenn Kundinnen unzufrieden sind?
Also ich muss sagen, Gott sei Dank kommt es nicht allzu oft vor. aber natürlich muss ich sagen, ich denke, die Devise ist immer, auch wenn mal eine Reklamation reinflattert, was man natürlich nicht hofft, aber wenn sowas ist, ich denke immer erst mal offenes Ohr haben, sich anhören, um was geht's. Dann natürlich sich zu überlegen, wie können wir zusammen gemeinsam eine Lösung finden.
Ja, was oder macht man, ne, wenn man ein Tor falsch geschnitten hat? Ich sage mal, wenn wir jetzt auf der Verwaltung einen falschen Bescheid machen, nehmen wir ihn zurück oder schreiben noch einmal einen Brief, ne, es tut uns leid oder so, machen einen neuen. Was machst du?
Also in der Regel,
geht du nicht.
Ich sage mal so, dreimal abgeschnitten und doch zu kurz. Ne?
Ja.
Also was man natürlich machen kann, man kann mit wenigen Handgriffen kann man schon was anderes zaubern. Wenn es natürlich zu kurz ist, kann man trotzdem gucken, dass auch der Haarschnitt in ein paar Zentimeter kürzer gut aussieht, dass halt der Übergang leichter, sage ich mal, vonstatten geht.
Wie bringst du Kundinnen oder Kunden bei, dass etwas nicht zu ihnen passt? Also nehmen wir mal, eine Kundin kommt und will etwas, was sie in einer Zeitschrift oder halt im Internet, erst nur auf Instagram gesehen hat, der neueste Trend und du denkst, oh Gott, nee, nicht bei dir. Was machst du dann?
Ja, natürlich, man muss A, immer die Haarqualität beachten, ne, die Gesichtsform oder auch die Proportionen. Natürlich hat nicht jeder immer das ideale Gesicht für jede Frisur und für jeden Haarschnitt. Ich bin so ehrlich und sage, ich würde Ihnen empfehlen, die Haare so und so zu proportionieren. Es wäre einfach vorteilhafter. Wenn die natürlich Betruf besteht, dann muss ich halt ein bisschen mehr Klartext reden, aber bisher bin ich doch ganz gut mit meiner charmanten Art noch, sag ich mal, gut gefahren, dass es dann doch durch die Blume verstanden hin. Aber ich kann natürlich auch jeden verstehen, also ich würde auch anders da aussehen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte.
Die Gespräche beim Friseur sind ja schon ein sprichwörtliches Thema. Welche Bubble-Type gibt's?
Oh, Bubble-Type.
Ja, da hin bei dir.
Das ist jetzt auch nicht einfach. Also ich sag mal so, das Schöne ist, du erzählst mit keinem Kunden dasselbe. Also wir haben wirklich Kunden, die wollen eher Smalltalk, der andere will eher Klatsch und Tratsch, der andere will eher mathematische Hochrechnungen, was ein Produkt kostet. Also ich sag mal so, das Schöne ist, du hast ganz viele Bubble-Arten, natürlich auch, der eine oder andere redet auch Hochdeutsch, aber die haben sich schon damit abgefunden, dass ich das nicht kann. Also von dem her, Bubble-Arten, Matthias, das ist jetzt wirklich keine einfache Frage. Ne?
Flirten Männer oder, um mal ganz ernsthaft zu fragen, müssen Männer auch mal in die Schranke gewiesen werden?
Wenn, dann flirte mal mit. Nee, was? Das war Blödsinn. Nee, also in der Regel, wir haben also lauter liebe Kunden, wir haben Gott sei Dank noch nie irgendwie negative Flirterei gehabt, also in Schrankeweise muss ich nicht, aber ich gebe es zu, ach, das glaube ich, kenne ich ganz gut.
Ich habe während der Corona-Pandemie angefangen, Info- und Erklärvideos zu veröffentlichen und ich war froh, wenn das 1000 Leute gesehen haben, später waren das dann immer weniger. Du hast ein Video veröffentlicht und auf die Situation hingewiesen, das ging total viral, zigtausende Ansichten, tausende Likes, ungezählt oft geteilt wurdest du hast dadurch dabei richtig Luft gemacht. Ach, das ist eine besondere Erfahrung, oder?
Ja, also mir war gar nicht bewusst, dass ich dort mit so viel Leid überhaupt erreiche. Ehrlich gesagt war meine Schwester diejenige, die gesagt hat, Anna, jetzt sag doch einfach mal, was du denkst. Für das hast du doch die Plattform, du hast das Recht dazu als Inhaberin mit Geldsorge. Im Lockdown hast du vollkommen das Recht dazu, was zu sagen, wenn die Hilfe so spät ankommen. Und deswegen habe ich es ehrlich gesagt genutzt. War ein super Tipp von meiner Schwester. Ne? Danke. Und ich muss sagen, es kam wirklich gut an. Und ich glaube, ich habe auch das Recht dazu gehabt, einfach mal darüber zu retten. Mir war es wichtig, dass ich darüber nicht irgendwie schellt. Aber man muss sich auch manchmal, glaube ich, nicht immer alles nur stillschweigend gefallen lassen, wenn man es ordentlich sagt.
War das die schlimmste Zeit, der Lockdown, oder warst du noch auch als unangenehm mit den wechselnden Regeln, die dann so immer mal wieder gegolten haben?
Also ich fand, Lockdown war mit Abstand das Allerschlimmste. Ich gebe es zu, der erste Lockdown war für mich sehr, sehr schlimm, also ich würde sagen sogar das Schlimmste, weil da war ich einfach geschockt. Ich war in einer Schockstarre und hätte nie gedacht, dass mir jemand den Laden zumacht. Von dem her, der Schock, der saß so tief und ich habe auch gar nicht gewusst, was ich mit mir anfangen soll. Plötzlich ist mein Lebenselixier, was ich tagtäglich über mehrere Stunden ausübe, plötzlich ist da alles weg. Also von dem her war der erste Lockdown der schlimmere, der zweite war aber umso härter, weil es halt länger ging. Aber beide, muss ich sagen, waren finanziell einfach extrem heftig. Jedoch muss ich zugeben, beim zweiten habe ich dann schon meinen Freund gehabt, der mich halt einfach so, ja, wie soll ich sagen, von hinten aus unterstützt hat, einfach den Rücken gestärkt hat und selbst, ja, noch im zehnten Mal hat er gesagt, das schaffen wir. Und das war halt, sage ich mal, beim zweiten für mich persönlich jetzt einfach privat auch leichter.
Wie war das Verhalten der Kunde in der Zeit? Sind die Schritte mitgegangen? Haben die Verständnis aufgebracht oder waren die auch genervt?
Nee, also die waren, finde ich, also absolut verständnisvoll. Im Gegenteil, also was toll war, nur im Lockdown, plötzlich hatte ich jeder viel mehr wertgeschätzt. Also gerade auch das Handwerk, das muss man fairerweise sagen. Das war immer so selbstverständlich, dass man das machen. Und auch das merkt man heute noch. Also ich habe noch nie so viel glückliche Kunden gehabt oder auch so viel gelobt worden bin ich noch nie. Ich glaube, ich bin grob gräser Woche mittlerweile. Einfach so, weil die Leute es einfach viel mehr zu schätzen wissen. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass es uns gibt. Und dementsprechend gehen sie auch viel besser mit uns um. Also das muss ich schon fairerweise sagen. Es hat auch trotz der harten, schweren Zeit gute, ne? Ach, gute Seite hatte, was natürlich jetzt ist mit den neuen Regelungen und so weiter, gerade das 2G angesprochen. Mich selber hat es jetzt bei 8 Kunden getroffen, dass die momentan leider nicht herkommen dürfen, durch das, dass sie ungeimpft sind. Natürlich hat doch nicht jeder von denen 8 auch wirklich Verständnis hatte, dass ich das durchziehen muss.
Was hat sich für dich in den letzten 2 Jahren am meisten verändert?
Die Einstellungen von den Leuten haben sich extrem verändert. Ich glaube, wir haben alle gelernt, wenn es darauf ankommt, Sachen mehr wertzuschätzen und auch mehr dankbarer zu sein. Auch ich selbst bin seitdem viel dankbarer, dass ich überhaupt jeden Tag meine Tür öffnen darf für meine Kunden. Also ich glaube, die Einstellung hat sich extrem verändert. Einfach, dass man mehr wertschätzen tut, was man eigentlich hat im Leben. Und ich glaube, das hat sich bei fast jedem verändert.
Und was sind die Wünsche und Hoffnungen jetzt für die kommenden Monate?
Ich hoffe, dass es mal ein bisschen bergauf geht. Also ich muss sagen, ich freue mich mal, wenn ich nicht mehr jeden kontrollieren muss, ob er geimpft ist oder genesen oder ne, sonstiges. Also ich hoffe, dass einfach die Sachen mal wegbrechen. Ich finde es toll, dass man seit einer Woche keine Kontaktverfolgung mehr machen müssen, weil das auch sehr viel Zeit pro Kunde in Anspruch nimmt. Also ich hoffe einfach, dass die Lockerungen immer mehr voranschreiten. Und natürlich hoffe ich, dass man mein 10-Jähriges mal richtig groß feiere kann. Ne? Ich weiß nicht, ob es soweit ist im Oktober, aber das wäre halt schon wünschenswert, wenn wir mein Jubiläum auch ordentlich feiern würden dementsprechend.
Meine Hoffnung ist, dass wir da rauskommen, weil wir müssen da raus. Alle kennen nicht mehr, das merkt man, egal ob geimpft oder nicht geimpft, völlig egal. Ich hoffe, dass die große Politik danach alles tut, was uns da raus bringt und das Gesundheitssystem dabei nicht belastet, und zwar schnell. Allein mir fehlt der Glaube, ne? Oder ich bin zumindest nicht ganz sicher, dass die Wege schon klar sind, aber auch meine Erfahrung ist, es langt jetzt halt. Ich habe immer einen dritten Gesprächsgast, und als ich bei der Annalena angefragt habe, war mein erster Wunsch, Elena Ritzmann bei Hau zu dürfen. Sie hatte ich kennengelernt, weil ich sie trauen durfte, fand sie eine ganz spannende Persönlichkeit, genauso wie ihren Mann Philipp, der ja eigentlich Karls Lichtbilder heißt. Und ich wusste, dass ihr zwei befreundet seid, und so freue ich mich, Elena Ritzmann, geborene Heiter, für die Rilsemer, heute mit begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei bin.
Elena, du bist den Weg in die Selbstständigkeit nicht gegangen, obwohl der ja bei dir familiär auch möglich gewesen wäre.
Genau, ja, aber war bewusste Entscheidung. Auch, finde ich, so ein bisschen von meinem Papa gewollt. Also Papa war ja Bäcker und ist dann in Rente gegangen. Und es war aber für ihn immer schon klar, dass mein Bruder und ich das nicht übernehmen sollen. Auch gewünscht, weil er einfach gesagt hat, hey, es ist so viel Arbeit, es bleibt so wenig hängen dabei. Man hat so viel Sorge im Hintergrund. Alle schon, was Rente angeht und so weiter, dass er dann gesagt hat, gehen ihr euren Weg, und das haben wir auch beide gemacht.
Und dein Papa hat für heute Abend den Gfildekranz gebacken.
Genau, ne? Frisch gebacken aus dem Backofen.
Sensationell lecker ist, vielen Dank dafür noch. Du bist Sozialpädagogin, also in die soziale Arbeit gegangen.
Sonderpädagogin,
genau. Sagen wir es richtig. Vielleicht könntest du ein bisschen was über deinen Arbeitsalltag erzählen.
Ja, also ich arbeite bei der Lebenshilfe. Schon direkt nach dem Studium bzw. nach dem Abi, ich wollte eigentlich Lehramt studieren, habe nicht meinen Wunschplatz gekriegt, ich wollte gerne Kunst studieren und habe aber leider, die Plätze sind nur begrenzt und man musste Prüfungen machen und so weiter, hat nicht gereicht dafür. Und dann ging das plötzlich über den BUFDI, also Bundesfreiwilligendienst damals, bin ich im Förderkindergarten in Rülsheim gelandet bei der Lebenshilfe und dann irgendwie so reingeschlittert. Und habe dann einen Studienplatz in Landau gefunden für Erziehungswissenschaft und Sonderpädagogik. Und dann haben wir die Wilde 13 eröffnet.
Du bist immer noch tätig,
da, ne? Da bin ich immer noch.
Jetzt Wilde 13 in Harrebach, benannt nach der Hausnummer des ehemaligen Pfarrhauses.
Richtig.
Wo das Betreuungsangebot für Familien mit Kindern, deren soziale und emotionale Entwicklung gefährdet ist. So,
genau,
ist die Formulierung,
ja,
ne? Was machen ihr dort, wenn du beschreiben musst, wie denn den Alltag mit deinen Kindern aussieht?
Grundsätzlich sind wir eigentlich fast eine normale Kindergarten, wenn man es so sieht. Allerdings sind bei uns halt die Kinder gelandet, die in normale Kindertagesstätte nicht bestehen können aufgrund von ihrem Verhalten, sei es jetzt Autismus oder irgendwelche herausfordernde Verhaltensweise. Ja. Und dann haben die leider schon, die Kinder, die dann zu uns kommen, einige Kindergärten hinter sich, durften nur eine Stunde manchmal hin oder am Schluss dann gar nicht mehr oder nur mit Integrationshilfe und so weiter. Und dann landen sie irgendwann bei uns dann.
Was macht die Kinder so besonders?
Es sind einfach total liebenswerte Kinder. Also jedes ist besonders und jedes bringt sein Paket mit, das man auch immer beachten muss. Und trotzdem sind sie so goldig und liebenswert und es macht einfach total Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Und was bist du für die Kinder? Bist du große Schwester, Freundin oder sind die Kategorien viel zu einfach und unpassend?
Ach Gott, ich glaube, das ist so breit gefächert. Ich wäre als zum DVD-Gucker eingeladen von einem Sechsjährigen, wo man dann denkt, ach Gott, ne? Goldig, zum Kevin allein zu Hause gucken war das. Ja, aber achtmal auf die Schoß kommen und ein bisschen kuscheln, gerade bei den Kleineren und ja, alles Mögliche dabei.
Für ein Mehr an Zukunft ist das Leitmotiv, habe ich gelesen, der Arbeit der Tagesgruppe. Gelingt das, mehr an Zukunft zu ermöglichen?
Bei manchen ja, bei manchen leider nee. Also es ist einfach so, dass die Ansprüche, also ich habe so das Gefühl, dass die Ansprüche von unserer Gesellschaft immer höher werden, gerade was die Kinder angeht. Die müssen in die Schule kommen und am besten schon lesen und schreiben und rechnen können. Mhm. Und viele Kinder können das einfach nicht. Und die Ansprüche sind so hoch, dass dann ja manchmal der Weg dann doch in die Förderschule geht.
Du bist Mitarbeiterin der Lebenshilfe, du hast schon gesagt, einer der wichtigsten sozialen Träger im Landkreis Germersche. Hier in Rilse, in der Verbandsgemeinde Rilse, betreibt die Lebenshilfe das Familienbüro und die Koordinationsstelle des Hauses der Familie. Da werden Beratungsleistungen für Familien, die Hilfebedarf haben, vernetzt und koordiniert mit anderen Einrichtungen, mit Kindergärten, Schule, mit Schulsozialarbeit, aber auch mit der Seniorenarbeit, mit Polizei und Jugendamt. Räumlich ist das übrigens in der Alte Post, in der Eisenbahnstraße unangebracht, eine Einrichtung, die nicht jeder kennt im Dorf, die aber sehr wichtig ist, weil sie Prophylaxe betreibt. Ne? Man versucht im Vorfeld schon beratend einzusteigen, bevor dann die Jugendamtsköhle quasi, der offizielle Weg eingeleitet wird. Und wir sind sehr dankbar für die wirklich gute Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe hier in der Verbandsgemeinde Rilse. Man hat das Gefühl, die Fallzahlen steigen im Landkreis. Ist das auch etwas, was eher merken?
Total. Also wir haben letztes Jahr wieder Warteliste gehabt. Also bei uns, wir haben nur Platz für 12 Kinder. Und regelmäßig, kurz vor der Sommerferie, kommen dann die Anfragen, hätten dann nicht doch noch einen Platz und so weiter. Also das ist schon erschreckend eigentlich, wenn man das mitkriegt.
Ein Gefühl, woran das liegt? Also da kann man eigentlich zu sagen, was die Ursache sein könnten?
Also ich glaube zum einen diese einfach gehobene Ansprüche an die Kinder, dass sie sich zu benehmen haben, dass sie zu funktionieren haben. Dann diese große Gruppe in der Kindertagesstätte. Also ich stelle mal nur ein Kind von unserer Gruppe, in einer Gruppe von 25, ja, das funktioniert für 5 Minuten. Ne? Das klappt einfach nicht. Und dann stelle ich mir das noch vor, 25 Kinder, 2 Erzieher, vielleicht noch Auszubildende oder Praktikantin. Ja, da kann man ja eigentlich nur deeskalieren die ganze Zeit. Also da kann man ja gar nicht in die pädagogische Arbeit gehen.
Wie hat sich eure Arbeit in der Tagesgruppe in den letzten 2 Jahren, in der Corona-Pandemie, verändert?
Gott sei Dank gar nicht so viel. Da wir ja mit dem Jugendamt ganz eng arbeiten und ganz viele Kinder auch aus Familien kommen, die einfach brennen in der Zeit, also wo Krise waren. Und dann war auch fürs Jugendamt klar, okay, die Betreuungsmaßnahme muss weiter stattfinden. Also wir haben auch dann nur für ganz kurze Zeit Notgruppe gehabt mit, ich glaube, 6 Kinder waren es, also die Hälfte reduziert. Und dann war eigentlich klar, okay, noch die Sommerferien, wir haben wieder ein ganz normales Programm, wir versuchen halt auf Abstand zu gehen, versuchen Maske zu tragen. Aber es ist natürlich danach schwierig, gerade jetzt in diesem Jahr haben wir ganz viele Kinder mit Sprachproblematik, ja, mit Maske verstehen sie immer halt gar nicht. Also das ist dann kontraproduktiv, dort die ganze Zeit mit Maske zu arbeiten.
Im Lockdown gab es ja viele Familien, die Probleme damit hatten, dann die ganze Zeit daheim zu sein, ne? Vom Homeschooling gar nicht zu reden. Sicher auch eine belastende Situation und Zeit für Familie, für Jugendliche. Ne? Ich glaube, auch nochmal ein wichtiges Thema, auch bei uns für die Jugendpflege, dass wir unsere Angebote weitergeführt haben, weil ach, die Jugendliche, dort besteht echt die Gefahr, dass die zum Schluss die großen Verlierer sind, ne? Weil jeder sich natürlich um eine Gruppe gesundheitlich gekümmert hat und das Wirtschaftsleben wieder in Gang gekommen ist. Und hat man manchmal das Gefühl, es ist gut, wenn so Einrichtungen einfach weiterleben können, ne?
Ja, und Angebote da sind. Ja.
Corona hat Berufsgruppe in ein rechtes, in ein zutreffendes Licht gerückt. Wir haben es gerade von der Annalena auch schon gehört, zumindest für kurze Zeit. Pflegekräfte, Krankenschwestern, der gesamte Gesundheitssektor, das Handwerk vielleicht, auch der Einzelhandel war im ersten Lockdown, ne, plötzlich positiv besetzt. Wie ist das bei euch? Wie nimmst du das wahr? Wertschätzung oder eher Desinteresse der Gesellschaft?
Wir sind immer noch so in einer Nische, habe ich das Gefühl. Also gerade unsere Einrichtung oder auch gerade die Lebenshilfe. Ne? Also wenn man Lebenshilfe hört, denkt man halt oft nur an die Wohnheime mit behinderten Bewohnern. Ne? Also da denkt man jetzt nicht an Förderkindergarten oder an Kindertagesgruppe. Ja, schwierig. Also zum einen natürlich Wertschätzung vor allem von den Eltern, die Kinder die ganze Zeit zu uns schicken durften. Ne? Also das war total, die haben uns zurückgestärkt und waren immer bei allen Maßnahmen dabei. Ach, wenn es dann plötzlich heißt, oh, wir müssen jetzt heute doch schließen, weil ein positiver Fall oder so. Das ist, läuft echt super gut. Aber ich glaube, so in der ganzen Gesellschaft, da fehlt es noch so ein bisschen.
Das ist auch mein Eindruck. Deshalb finde ich toll, dass wir uns heute drüber mal unterhalten können. Und dieser Podcast wird ja auch ein bisschen gehört, habe ich schon gemerkt. Von daher wollen wir dazu beitragen, dass man einfach da Bewusstsein kriegt, dass an vielen Stellen einfach Tolles geleistet wird. Fachkräftemangel ist überall ein großes Thema. Wo ich bin und wo ich mit Leuten spreche, kriege ich das gesagt. Wie erlebt ihr das im Bereich der Sozialarbeit und wie ist es im Handwerk?
Also bei uns jetzt direkt ist es Gott sei Dank so, dass wir total gut besetzt sind. Wir sind ein super Team, wir kriegen das alles gut hin. Wir haben aber auch tolle Arbeitszeiten. Also wir schaffen von 8 bis 16 Uhr. Aber gerade in den Wohnheimen, wo Schichtarbeit steht, also das ist total schwierig, Leute zu finden, die sich darauf einlassen, die das machen wollen und die auch sich engagieren, um mit den Leuten zusammen zu schaffen. Weil ich meine, man muss das schon ein bisschen mit Herz machen, das Ganze. Also das bringt nichts, sich nachts dann irgendwie, wenn da Notfall ist oder was, halt so wie Maschinen zu funktionieren. Das geht einfach nicht.
Anna, wie ist es im Handwerk? Wie ist es bei dir oder bei deinen Kollegen?
Also im Handwerk ist es sehr, sehr schwierig mit Nachwuchs. Vor allem muss man dazu sagen, dass es halt immer noch in unserer Gesellschaft immer noch so abwertend ist, was Handwerk. Man könnte meinen, dass nur die, die in der Schule schlecht waren, ins Handwerk gehen. Und das ist definitiv nicht so. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich war in der Schule immer sehr, sehr gut und wollte trotzdem nicht aufs Gymnasium. Also von dem her muss ich gestehen, es ist sehr schade, dass unsere Gesellschaft nicht noch mehr das auf eine Ebene stellt, wie alle anderen Berufe auch. Denn schließlich wissen wir doch eigentlich alle, wir können nur so leben, wie wir leben, wenn wir alle Berufe haben. Das heißt, ach, Metzger, Bäcker, Maurer, Schreiner und auch Friseur. Also von dem her muss ich sagen, ich glaube, die, die das noch nicht bemerkt haben, dass wir uns alle brauchen, für die tut man es leid, weil die werden es merken. Die ganze Sache werden ja auch am immer teurer.
Leib, ne?
Ja.
Am eigenen Leib merkt man es. Wir auch im öffentlichen Dienst, genau gleiche Situation. Wir können aktuell in die Finanzabteilung mehrere Mitarbeiter brauchen, im Bauamt, bei der Verbandsgemeinde Werke, jede Menge freier Stelle. Nicht mal auf die Stelle des Bürgermeisters hat sich außer mir noch jemand beworben. Also insofern bleibt nichts anderes übrig bei uns als Auszubilden und so gucken, dass wir unser eigenes Personal holen, aber selbst dabei haben wir ein sehr beschränktes Bewerberfeld inzwischen. Es ist leider so. Und ich glaube, dass das noch eine sehr große Herausforderung in Deutschland geben wird. Ja, liebe Annalena, liebe Elena, ihr seid beide Teil der großen Rilsumer TSC We Are Family. Das ist ja mehr als ein Verein. Das ist schon fast eine Religion, hat man manchmal das Gefühl. Was bedeutet euch... Was bedeutet euch der Tanzsportclub Royal?
Also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir halt so reingeboren worden sind. Unsere Mamas haben beide uns vorbildlich immer vorgetanzt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass meine Mama mal nicht getanzt hat. Von dem her muss ich sagen, wir sind da einfach mit reingerutscht, haben aber auch dann ganz schnell beide gelernt, wie toll es ist, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, zum Beispiel, wie wir auch zusammen in der Garde getanzt haben. Es ist schon wirklich sage ich, in der Entwicklung von einem Kind zum Erwachsenen ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man auch ein Hobby hat, wo man auch Freundschaften dort hat. Mhm. Und wir sind auch das beste Beispiel, oder Elena? Hallo. Seit wir auf der Welt sind, sind wir zusammen befreundet, privat, im Verein natürlich. Und ja, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, für uns hat es auch in unserer Entwicklung nur Positives gehabt, oder?
Definitiv, ja.
Es sind vorwiegend nur Frauen unter sich und trotzdem funktioniert es oder gerade deshalb?
Ja, also ich finde, das hat schon immer funktioniert. Also ich weiß gar nicht, warum es dann immer heißt, oh, Zickelkrieg oder sowas, aber...
Und wir können bestätigen, bei uns herrscht ein bisschen Zucht und Ordnung. Das muss aber auch sein, damit man auch so erfolgreich ist. Aber ich kann alle beruhigen, wir sind keine Sekte, wir sind auch keine Religion, wir machen das all freiwillig.
Man hat von außen das Gefühl, du hast es gerade angedeutet, da gibt es auch einen gewissen Leistungsdruck. Ne? Es ist ein bisschen mehr als Breitensport. Du gehst zur Sache, ist das so?
Definitiv. Also als ich noch aktiv Turnier getanzt habe, und das habe ich gemacht, ich weiß gar nicht, fast 18 Jahre, glaube ich. Also wirklich mit 3 angefangen, mit 6 das erste Turnier getanzt. Und dann will man natürlich Palzmeister werden und man will auf die Süddeutsche. Und natürlich, wenn man dann in der Royal Garde tanzt, dann will man auch auf die Deutsche.
Das ist die Großgarde
dann. Genau, auch. Also das ist schon, also man hat dann schon einen Ehrgeiz und es ist halt auch ein Teamsport und jeder ist für jeden oder kämpft für jeden, damit man halt auch sein Ziel erreicht.
2021 hat der TSC das See-Event gemacht. Eine der wenigen größeren Veranstaltungen, die möglich waren. Trainieren ja gerade schon für ein weiteres Event 2022.
Also letzte Woche haben wir unsere erste Online-Sitzung mal wieder gehabt, so zum Besprechen, wie es weitergeht.
Und die nächsten Ziele sind schon ein bisschen gesteckt. Genaueres dürfen wir noch nicht verraten, aber ich sage mal so, es wird wieder ein richtig schönes Fest geben und unsere Trainerinnen und auch die Betreuerinnen fangen jetzt schon wieder an, fleißig ihre kreative Ader auszupacken und geplant wird auf alle Fälle was für 2022.
Wir haben ja auch nächstes Jahr 30 Jahre TSC.
Dieses Jahr, genau. Dieses Jahr, genau. 30 Jahre. Also von dem her, ja, also es wird auf alle Fälle wieder schön und spannend. Und ich fand aber auch, dass das See You Festival ganz, ganz tolles Festival war. Und es hat so gut getan, mal wieder die Menschen zu sehen.
Und es hat Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen wieder. Ne, man hat dann erst gemerkt, wie man auf der Bühne gestanden war. Und mir hat es doch gefehlt.
Und viele haben gesagt, oh, da hat man richtig Gänsehaut gehabt. Also, oder? Das war schön.
Zwei junge Frauen im Gespräch mit dem Burschenmeister. Das ist etwas völlig Ungewöhnliches und so selten, dass ich das jetzt mal voll ausnutzen muss. Ihr habt die Gelegenheit, mir mal ungeschminkt und unabgesprochen zu sagen, was da vor Ort sich ändern müsst. Was ihr von der Kommunalpolitik erwartet täten, was euch stört, was eurer Auffassung noch wichtig wäre für eine gute Zukunft in Rilze und in der Verbandsgemeinde. Wer will anfangen?
Oh. So, pass mal auf. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, also ich muss sagen, ich finde, so wie es jetzt läuft, läuft es echt gut. Was man halt sagen muss, ist Corona, ne? Klar, ja. Was will man da wissen? Also wenn du mich fragst, Anna, was wünscht du für in Zukunft? Ich wünsche mir Festle. Aber ich glaube, so geht es uns alle. Also von dem her, politisch gesehen, muss ich gestehen, stört mich eigentlich, glaube ich, nichts. Allgemein muss man halt sagen, man wünscht sich halt einfach mehr wieder Offenheit. Man wünscht sich, dass die Regelungen wegdriften. Also wenn du irgendwas machen kannst, Matthias, mach das Ding weg, das Corona. Haus weg und mach die Regelungen weg. Wir wollen wieder ein bisschen offener sein. Aber ansonsten, ungeschminkt, ja gut, du siehst halt immer noch uns gegenüber, ne?
Also, ja, okay. Also wie gesagt, ja, Kinder, wir schneiden ja nicht, ne? Das wissen wir. Dürfen sagen, was er will. Elena, wie siehst
Elena,
du das?
Du was
wie ich lebe in Rilze?
Das Leben in Rilze ist schön, finde ich. Also es gibt nicht viel oder nichts, was mir jetzt einfällt, wo man sich beschweren kann, außer dass man sich echt mal wünscht, so an der Festwiese mal wieder was oder ja, einfach mal wieder unbeschwert, ohne irgendwelche Maßnahmen, wo man drauf achten muss und einhalten muss.
Was ich halt gemerkt habe, dass auch sehr die Gewerbe halt untereinander auch ein bisschen wieder auseinandergekommen sind. Mhm. Durch das, dass halt schon lange nichts mehr Gemeinsames möglich war. Ne? Also ich denke auch an eine schöne Wäsche, eine Dampfnudel war ja auch mal so, wo die Gewerbe sich auch vorgestellt hätten. Ja. Sowas würde ich persönlich mal wieder wünschen, aber natürlich, das ist jetzt auch leicht zu sagen, leider kannst auch du, glaube ich, daran nicht momentan so viel erinnern.
Wir versuchen ja, die Rahmenbedingungen, da wo wir es können, so gut wie möglich zu machen. Ich muss auch sagen, ich finde, dass gerade Rilse alles hat, was es braucht, ne, dass man da perfekt leben kann. Die drei kleineren Gemeinden, da versuchen wir natürlich immer noch ein bisschen Nahversorgung aufrechtzuerhalten, ärztliche Versorgung zu verbessern, auch wenn die in Rilse auch nicht mehr so perfekt ist, wie wir sie gerne hätten. In Rilse ist ein großes Thema aktuell, wie man wohnen kann in Zukunft. Ne, der Immobilienmarkt ist schon eine Belastung, weil die Preise durch die Decke gegangen sind, man schwer was kriegt, aber es soll ja gebaut werden am Südhang. Da hat man die Hoffnung, dass es dadurch besser wird. Es ist mit der Kinderbetreuung in Rilse immer ein Thema. Ne? Wir erfüllen immer gerade so die Rechtsanspruch-Erfordernisse. Ne? Haben keine Luft, um mal für unter Zweijährige was anbieten zu können. Ja, da werden wir gemeinsam was dran machen, ne? So aus deinem Sektor, Elena. Ja. Weil man ja merkt, Familie froh und das ja auch schon noch. Ne? Im Alter von einem Jahr zum Beispiel.
Klar, ne? Also man ist auch oft darauf angewiesen, einen Betreuungsplatz zu kriegen. Weil man muss ja auch wieder schaffen gehen, um das Geld zu verdienen.
Genau, ja. Und das ist so ein Punkt, wo mich auch ein bisschen umtreibt. Und ich weiß, dass wir Ortsbürgermeisterkollege das auch so sehen. Wir haben 15.000 Einwohner insgesamt. Wir haben jede Menge gut funktionierender Kindergärten, aber kein Endeplatz für unter Zweijährige. Mhm. Ne? Weil wir einfach immer nur den Rechtsanspruch erfüllen können, ja, weil dann schon wieder voll ist. Das heißt, wir brauchen Luft. Deshalb habe ich jetzt den Vorschlag gemacht, einfach mal einen zusätzlichen Kindergarten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde in Angriff zu nehmen. Ja, um zu sagen, dadurch tut man sich Flexibilität auch einkaufen. Ne? Auch mal jüngere Kinder nehmen zu Kindern zu aller Öffnungszeiten.
Oder auch vielleicht auch eher mal inklusive Richtung genau, zu denken.
Ne? Und einmal völlig andere Konzept. Ja. Ja. Ich habe einfach mal Waldkindergarten in den Raum gestellt. Ich habe jetzt jede Menge Rückmeldungen schon dazu gekriegt, von dumm Zeig bis zu ganz toll. Ja? Also muss man diskutieren. Ja. Mir geht es nicht darum, einen Waldkindergarten durchzutricken. Es müssen ja immer Leute da sein, was machen. Ja? Aber eben andere pädagogische Konzepte. Ich glaube, das sind Sachen, die kann man in Angriff nehmen. Die Schule, ne, Schulbau ist in der ganzen Verbandsgemeinde Thema. Die Gebäude sind aus den 70er Jahren, wenn es gut ist, ne, aus den 60er, wenn sie noch älter sind. Die brauchen, die müssen saniert werden, die müssen halt in die nächsten Jahrzehnte geführt werden und so weiter. Und wenn ich euch zum Schluss frage, hätten ihr lieber öffentliches WLAN oder Parkscheinautomaten an der mittleren Ortsstraße? Was sagen wir dann dazu?
Öffentliches WLAN.
Öffentliches WLAN, eindeutig.
Also man sieht, man lebt gern da in der Verbandsgemeinde Rilse und in Rilse. Und das ist auch eine schöne Sache. Liebe Annalena, was können wir noch machen, um deinen Abwanderungsgedanken noch bellen zu stoppen?
Also, dann bräuchte ich einen riesengroßen Bauplatz.
Südhang. Ich sage nur Südhang.
Ja, aber kein riesengroßer, der am besten gar nicht viel Geld kostet. Also, okay. Dann bleiben wir lieben gern durch. Ich glaube, dann kann ich auch meinen Freund immer retten, als Herxemer auch bestimmt noch Rilse zu ziehen.
Ich soll die schönen Grüße vom Sebastian hören und der Rainer Höher hört es ja auch. Ne?
Ja.
Dann kannst du da nochmal ins Gespräch eintreten. Das war Matthias Schad trifft mit Annalena Meyer und Elena Ritzmann. Euch herzlichen Dank für das nette Gespräch, dass wir uns heute hier getroffen haben. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen zum Gefilde Kranz über und trinken noch einen Schluck Sekt. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich mich fürs Zuhören und sage, beim nächsten Mal hören wir uns wieder, sehen uns wieder in meinem Podcast. Und jetzt wird Annalena noch das spröde, dicke, logische Haar schneiden. Müssen wir noch waschen oder geht es so, Annalena?
Oh, in Corona-Zeiten müssen wir alle Haare waschen.
Okay,
aber dann das kriegen wir auch noch hin.
Auf los geht's los. Tschüss zusammen.
Tschüss.